Ich will jetzt wirklich wissen, wie es ist, du zu sein. Und sagen wir mal, wir haben einen verrückten Wissenschaftler, der macht dein Gehirn auf und schaut da einfach mal rein.
Viehfutter. Deine Nahrung für Philosophie und Glauben.
Hi Alex, wie geht's dir?
Hi Simon, ach du, mir geht's ganz gut. Ich hatte drei schöne Tage, gerade in Greifswald, war da auf der Physikertagung, Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Aha. Gab's einen Haufen interessanter Vorträge. Ich bin ehrlich, mindestens genauso genossen, dass ich nicht arbeiten musste wie die Vorträge als solche. Aber insgesamt war es ein großer Genuss, der wurde noch dadurch gesteigert, dass ich auf dem Schiff gewohnt habe.
Ach krass.
Mit Ostseewasser Tag und Nacht sozusagen okay. Um mich rum. War wunderbar.
Ja, Alex, Physikertagung, das klingt jetzt ziemlich hochkarätig. Ist das denn genauso, wie sich's anhört?
Ja, das ist so, wie sich's anhört. Und wenn man dann allerdings den Schluss daraus ziehen wollte, ich gehöre in diese Liga, dann muss ich ehrlicherweise sagen, das wäre eine Überschätzung meiner physikalischen Kenntnisse. Ich bin ein bescheidener Physiklehrer und der bin ich mit Leidenschaft und ich denke, den Job mache ich auch ganz gut. Aber wenn da die Professoren und Habilitierten und so weiter fachsimpeln, da verstehe ich schon noch, worum es geht. Und in manchen Bereichen wird auch noch ein bisschen mehr, als worum es geht. Aber wenn es dann in der Atmosphärenphysik oder so ins Detail geht, nehme ich es zur Kenntnis und nicke
ja. Und
tu so, als würde ich es verstehen. Ja.
Ja, aber Alex, jetzt verkaufst du dich doch ein bisschen unter Wert, oder? Du bist doch ziemlich breit aufgestellt. Also die Naturwissenschaften sind ja nur eine Seite von dir. Wenn du jetzt auf eine Konferenz ja. Zur Slawistik, ja. Kunst, Literatur fährst, da kannst du doch auch mitreden, oder?
Ja. Naja, also ich habe das Ideal des Universalisten irgendwie so verfolgt in meinem Leben. Das war gar nicht so eine bewusste Entscheidung, aber es war wirklich bisher immer so, dass mich immer noch neue Sachen interessiert haben. Und nachdem ich tatsächlich ja zuerst Sprachen, also Germanistik, Slawistik und Geschichte studiert hatte, war dann eben dieser Hunger, auch noch ein bisschen Naturwissenschaften aufzuholen. Dann habe ich eben noch als Lehramtsstudien auch abgeschlossen, beides Physik und Mathe. Und freue mich über diesen breiten Kanon. Allerdings ist das halt so, dass ich überall Halbwissen habe, wo ich mir ein gewisses Geschick angeeignet habe, das als Dreiviertel oder manchmal auch 90% Wissen zu verkaufen. Aber das ist wirklich bei mir so. Also ich bin nirgendwo total spitze, aber ich habe von vielem zumindest ein bisschen Ahnung. Das ist so bei mir, ja.
Ja, und für Philosophie interessierst du dich ja auch.
Richtig, genau. Habe ja auch ein paar Seminare besucht.
Sehr gut, sehr schön. Ja, Alex, wie kriegen wir denn jetzt die Kurve zu unserer heutigen Folge?
Ach, also Entschuldigung, aber das verdienen unsere Zuhörer dann auch ganz kurz zu wissen. Wie geht's dir?
Okay. Ja, mir geht's auch ganz gut. Mein Alltag sieht ja ganz anders aus. Ich arbeite hauptsächlich hier in meinem mini kleinen Büro im Homeoffice und hacke den ganzen Tag am Computer und baue IT-Lösungen. Ja, ich verteile auch Aufgaben und so, das ist auf jeden Fall spannend. Ich krieg viel meine Familie mit hier im Homeoffice, das ist cool.
Schön.
Und ja, ich freue mich jetzt total auf dieses Gespräch, denn ich habe mich die letzten paar Wochen mit einem Philosophen auseinandergesetzt, der ziemlich spannend ist. Ja, er heißt Thomas Nagel und wir hatten ja in unserem letzten Gespräch über Alvin Plantinga gesprochen und über sein evolutionäres Argument gegen den Naturalismus. Ja, und hier können wir jetzt eine Brücke schlagen zu Thomas Nagel, denn Thomas Nagel hat ein Buch geschrieben, das heißt Mind and Cosmos, also auf Deutsch Geist und Kosmos. Und in diesem Buch erwähnt er auch Alvin Plantinga und das evolutionäre Argument gegen den Naturalismus. Mhm. Und obwohl Nagel ein atheistischer Philosoph ist, also anders wie Plantinga, kann er Plantinga nur zustimmen. Ja, also auch Nagel hat starke Einwände gegen eine ja, materialistische, reduktionistische Gut. Weltanschauung.
Ja, Simon, du hast gerade wieder mit so einer gewissen Selbstverständlichkeit von dem evolutionären Argument gegen den Naturalismus gesprochen. Weder den Zuhörern noch mir ist dieses evolutionäre Argument so geläufig. Willst
ja. du
es nochmal erläutern?
Okay, ich versuche es ganz kurz. Hört euch aber am besten die vorherige Folge an, denn das Argument ist ja relativ komplex. Aber ich versuch's mal. Plantinga hat sich überlegt, was wäre denn, wenn wir Menschen im letzten materielle Wesen sind und aus irrationalen evolutionären Prozessen hervorgegangen sind. So, was folgt daraus? Plantinger sagt, dass wir dann keine Gewährleistung dafür haben, dass wir wahrheitsfähige Wesen sind. Also, dass wir Wahrheit erkennen können. Denn die Evolution selektiert für angepasstes Verhalten und nicht für das Erkennen von Wahrheit. Ja, er sagt, wenn wir materielle Wesen sind, dann kann der Inhalt unserer Gedanken nicht auf das physikalische Kausal wirken. Ja, das würde dann aber heißen, dass die Evolution unsere Gedanken nicht optimieren kann, sozusagen. Also sie selektiert für angepasstes Verhalten. Was aber dabei in unseren Gedanken vor sich geht, das ist erstmal egal. Ja, und wenn ich jetzt mein Erkenntnisvermögen anzweifle, dann muss ich natürlich konsequenterweise auch sämtliche Erkenntnisse anzweifeln, weil die kommen ja aus meinem Erkenntnisvermögen. Und dann muss ich natürlich auch den Naturalismus an sich anzweifeln. Und somit ist der Naturalismus am Ende irrational und er untergräbt sich selbst.
Und beide, Plantinger und Nagel, widersprechen dem Materialismus, kommen aber zu unterschiedlichen Schlüssen, während Plantinger das durchaus dann auch mit einer theistischen Haltung verbindet und sagt, okay, ich glaube nicht, dass der Mensch nur Materie ist, sondern ich glaube, dass er ein von Gott geschaffenes Wesen ist. Ich weiß nicht, ob er so weit geht, aber in die Richtung, denke ich. Ja. Demgegenüber sagt Nagel auch, ich glaube nicht, dass der Mensch einfach nur Materie ist. Genau. Er zieht aber nicht die Schlussfolgerung, also gibt es Gott oder sowas. Ne?
Ja, genau, diese Schlussfolgerung zieht Thomas Nagel explizit nicht. Ja, also er ist ein atheistischer Philosoph, also ein Philosoph, der nicht an Gott glaubt, und Thomas Nagel geht da eigentlich auch ganz offen mit um. Ja, also er legt seine Motive offen und er sagt, ich kann mir nicht vorstellen, in einem Universum zu leben, in dem Gott existiert, und ich will auch gar nicht in einem Universum leben, in dem Gott existiert.
Aha.
Ja, in seinem Buch The Last Word, da schreibt er das ganz explizit, also dass er diese persönliche Abneigung hat gegen den Gottesgedanken. Ja, und in einem etwas neueren Buch, Mind and Cosmos, da gibt er auch offen zu, dass das eine unbegründete intellektuelle Präferenz ist, die er da hat.
Okay, das finde ich jetzt schon nochmal interessant. Wir müssen natürlich gleich noch viel genauer verstehen, wie er argumentiert, Thomas Nagel. Mhm. Aber wo wir jetzt gerade bei seinen Haltungen sind, finde ich das sehr spannend. Du sagst zum einen, er will in keinem Kosmos leben, in dem es einen Gott gibt oder außerhalb dessen es einen Gott gibt. Mhm. Und zum anderen findet er es nicht überzeugend, findet er es nicht logisch. Das sind ja zwei völlig verschiedene Ebenen. Das eine ist der Wunsch, wie ich mir die Weltwünsche, in der ich bin, und das andere ist, dass ich irgendwie etwas argumentativ nicht überzeugend finde. Mhm. Könntest du das nochmal gerade erläutern? Warum will er in keiner Welt leben, in der es Gott gibt oder außerhalb derer es Gott gibt?
Ja, Thomas Nagel schreibt an einer Stelle, dass er den sogenannten Sensus Divinitatis nicht hat, also den Sinn fürs Göttliche. Und ja, ich weiß nicht, kannst du dich daran erinnern, bei Alvin Plantinger kam der schon vor, und das ist ein Grund, warum Thomas Nagel sich nicht vorstellen kann, dass Gott hier existiert. Also er hat einfach diese Grundintuition nicht, diese Grundüberzeugung. Ja, und wenn Thomas Nagel philosophiert, dann möchte er über eine Natur nachdenken, die in sich geschlossen ist und sich selbst erhält, und da ist dann natürlich wenig Raum für Gott. Aber das ist natürlich eine Denkvoraussetzung. Also Thomas Nagel setzt voraus, dass die Natur sich selbst erhält und in sich geschlossen ist. Aber zumindest macht er seine Denkvoraussetzungen transparent.
Ich habe über ihn gelesen, er ist Jude. Das will ja grundsätzlich nicht viel heißen. Auf der anderen Seite verdanken wir schon den Juden ja unseren Gottesglauben. Der Monotheismus kam mit den Juden in diese Welt. Aber er ist ganz offenbar ein Jude, der dieses jüdische Erbe, den Glauben an den einen Gott nicht teilt. Okay.
Ja, genau. Und jetzt kann man fragen, wofür steht denn jetzt Thomas Nagel, außer dass er ein atheistischer Philosoph ist? Thomas Nagel ist ein philosophisches Schwergewicht, kann man sagen. Also er ist ein hochinteressanter Denker. Und er hat an namhaften Universitäten studiert, also in Cornell, in Oxford, in Harvard. Gelehrt hat er in Berkeley, Princeton, New York. Und wenn jemand Philosophie studiert und von Nägel noch nichts gehört hat, dann hat er eigentlich unter einem Stein gelebt, kann man sagen. Ja, also an Thomas Nagel kommst du eigentlich nicht vorbei, wenn du dich mit der modernen Philosophie beschäftigst und insbesondere mit der Philosophie des Geistes. Ja. Und wofür ist jetzt Nagel insbesondere bekannt? Er argumentiert gegen den materialistischen Reduktionismus. Ja, was bedeutet das jetzt? Viele Menschen gehen davon aus, dass im Letzten alles auf physikalische Prozesse und auf Materie zurückzuführen ist. Ja, also beispielsweise, wie das Leben entstanden ist, dass wir ein Bewusstsein haben, dass wir einen rationalen Zugang haben zur Realität und so weiter. Also diese ganzen Tatsachen, die wir in der Welt vorfinden, so sagen dann die Leute, sind zurückzuführen auf physikalische, materialistische Prozesse. Ja, und ne, wenn man so eine Position hält, dann denkt man, dass, wenn man jetzt einfach nur so weiter forscht in den Naturwissenschaften, dann wissen wir irgendwann, wie die Welt beschaffen ist. Und da sind es die Physiker, die uns das sagen. Ja, und diese Position nennt man den physikalischen oder den materialistischen Reduktionismus. Ja, also alles lässt sich letztendlich auf Physik und Materie reduzieren. Und Thomas Nagel argumentiert, dass diese Position nicht haltbar ist.
Ja, ich meine das sogenannte kontinentale Leib-Seele-Problem. Das stellt eigentlich auch schon diese Frage. Wir finden uns als Menschen in einer Welt wieder, in der wir natürlich die Physis, die physikalischen Gegebenheiten vorfinden. Gleichzeitig erleben wir uns selbst und auch andere Wesen, Menschen und ich denke auch Tiere, irgendwie als Wesen mit geistigen, emotionalen Vorgängen. Mhm. Und die Frage, wie diese geistig-emotionalen Vorgänge, die mentale Welt, wenn man es verallgemeinern will, und wie die und die Physis auf der anderen Seite, wie die zusammenhängen, das ist eine alte Frage.
Genau.
Und so kenne ich auch, wie du es gerade gesagt hast, den Reduktionismus oder Materialismus. Ich kenne auch den Begriff noch Naturalismus dafür. Der sagt, all diese mentalen Zustände, wobei die mentalen Zustände eben nicht nur Gedanken, rationale Vorgänge, sondern auch Gefühle, Emotionen, Seelenleben beinhalten, all diese mentalen Zustände lassen sich zurückführen auf neuronale Vorgänge, auf elektrische Impulse im Gehirn, auf Synapsen, auf das Feuern von Impulsen und chemischen Vorgängen und dergleichen. Ne, also auf materielle Dinge.
Genau.
Und es wird dann die Identität eigentlich, so verstehe ich das im Wesentlichen, es wird die Identität dieser physikalischen Vorgänge und der mentalen Prozesse, der mentalen Inhalte behauptet. Mhm. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sagt Thomas Nagel, nee, das kann nicht sein.
Genau, Thomas Nagel bestreitet, dass das der Fall ist. Und Alex, es stimmt, was du sagst, das Leib-Seele-Problem ist uralt. Heutzutage spricht man aber lieber vom Hard Problem of Consciousness, also ein Begriff, den David Chalmers geprägt hat. Und dieses Hard Problem lässt die Philosophie nicht los und lässt letztendlich die Naturwissenschaften auch nicht los. Das Problem ist zwar uralt, es stellt aber bis heute immer noch eine Art Mysterium dar. Und Thomas Nagel argumentiert, dass wir in einer reduktiven, materialistischen Weltsicht gar nicht weiterkommen können mit diesem Problem. Ja? Er sieht nämlich viele Probleme im Materialismus auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und ein Problem haben wir ja vorhin schon erwähnt, dieses evolutionäre Argument gegen den Naturalismus von Alvin Plantinga, was Thomas Nagel auch unterschreiben würde. Ja, und darüber hinaus argumentiert Thomas Nagel, dass das Mentale gar nicht auf das Physikalische oder Materielle reduziert werden kann. Also im Prinzip nicht. Und Thomas Nagel hat in den 1970er Jahren einen berühmten Aufsatz geschrieben. Der heißt, What is it like to be a bat? Also, wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Alex, hast du schon mal von diesem Aufsatz gehört?
Simon, im Gegensatz zu den letzten Folgen habe ich mich auf diese Folge etwas zumindest vorbereitet. Ich habe ein bisschen über Thomas Nagel gelesen und kann dir zustimmen, wenn man was über Thomas Nagel liest, dann kommt man ganz offenbar an diesem Aufsatz What is it like to be a bat nicht vorbei. Ich habe heute darüber gelesen. Mhm. Von erfahren.
Ja, sehr schön. Und jetzt können wir fragen, was ist dieses Phänomen des Bewusstseins eigentlich? Womit haben wir es hier zu tun? Alex, ich frage dich jetzt mal ganz direkt, erklär mir mal bitte, hast du ein Bewusstsein oder bist du ein Zombie? Woher weißt du, dass du ein Bewusstsein hast?
Das ist eine gute Frage. Also ich bejahe sie eindeutig. Grundsätzlich mal, natürlich habe ich ein Bewusstsein. Wobei schon diese Aussage, ich habe ein Bewusstsein, drückt ja eine Subjekt-Objekt-Relation aus. Ich bin in diesem Satz das Subjekt, das Bewusstsein ist das Objekt. Also das klingt schon wieder wie eine Zweiheit in mir selbst. Ich könnte vielleicht auch sagen, ich bin mein Bewusstsein. Ja, dann ist das mehr eine Identität, ich und das Bewusstsein. Aber also,
oder ich bin ein bewusstes Wesen.
Ich bin ein bewusstes Wesen. Und wie drückt sich diese Bewusstheit bzw. dieses Bewusstsein aus? Also ich nehme ja mich wahr, ich kann mich ganz oberflächlich selbst in den Arm kneifen und dann spüre ich einen Schmerz, den ich mir selbst zufüge. Ja. Ich nehme aber auch, wenn ich nicht selbst irgendwelche Reize mir setze, sonst natürlich die Welt wahr, ich spüre, ich habe Bedürfnisse, ich habe Wünsche, ich denke, ich fasse Gedanken, ich mache Pläne, ich setze sie um, manchmal ja, manchmal nein. All diese, ja, im weitesten Sinne mentalen Vorgänge, wie gesagt, die sowohl Gedanken als auch Gefühle umfassen, sagen mir, ich bin ein Bewusstsein oder ich habe ein Bewusstsein, da will ich mich nicht so ganz festlegen.
Ja, das hast du doch ganz schön erklärt. In der Philosophie des Geistes spricht man auch von dem Wort Qualia.
Hat aber nichts mit Qual zu tun. Das ging gerade schon ein bisschen in eine masochistische Richtung. Ich glaube, so meinen wir es beide nicht.
Ja, also damit hat es auch zu tun, denn es gibt ja auch negative Gefühle, Schmerzen, ja, und so weiter. Also das wird alles unter Qualia subsumiert. Qualia ist ein Begriff, der in der Philosophie des Geistes entstanden ist, um diese subjektiven Empfindungen irgendwie, ja, zu greifen und einen Namen dafür zu finden. Eine Erfahrung zu haben, etwas zu empfinden, hat ja eine gewisse Qualität.
Genau, also Entschuldigung, Qualia zum Verständnis. Ich weiß wirklich nicht genau, aber ich habe das jetzt so verstanden mit der Qualia oder mit den Qualia. Das hängt mit dem Substantiv Qualität zusammen, mit dem Wie. Ne? Nicht mit Qual, dem deutschen Wort Qual. Das ist irgendwie aus dem Lateinischen.
Ja, genau. Ja. Der Begriff kommt von Qualität und Thomas Nagel sagt, du bist ein bewusstes Wesen, wenn es sich auf eine gewisse Art und Weise anfühlt, du zu sein. Ja, bei der Fledermaus kann man ja fragen, wie fühlt es sich an, eine Fledermaus zu sein? Wie ist es eigentlich, eine Fledermaus zu sein? So, und wenn es darauf eine Antwort gibt, dann ist die Fledermaus ein bewusstes Wesen. Und ich kann das jetzt ja weiterdenken. Wenn ich jetzt zum Beispiel über einen Stein nachdenke und mich frage, wie ist es, ein Stein zu sein? Ja, dann gibt es wahrscheinlich keine vernünftige Antwort darauf, denn der Stein hat kein subjektives Innenleben, denke ich jetzt mal, und der macht keine Erfahrung. Ja, und deshalb liegt der Gedanke nahe, dass dieser Stein kein Bewusstsein hat. Ja, bei einer Fledermaus hingegen, da kann man sich das schon viel eher vorstellen. Ja, und da ist die Frage eher berechtigt. Und jetzt bleiben wir mal bei der Fledermaus. Fledermäuse sind ja ziemlich abgefahrene Tiere. Ne? Die sehen mit den Ohren. Sie navigieren sich mit Hilfe von Schallwellen, die von den Wänden abprallen. Ja, und diese Vorstellung, eine Fledermaus zu sein, die ist schon ziemlich abgefahren. Und Thomas Nagel fragt jetzt, wie kriegen wir das überhaupt heraus, wie es ist, eine Fledermaus zu sein? Und jetzt stell dir mal vor, du bist ein brillanter Physiker, also zum Beispiel ein Physiker von so einer hochkarätigen Tagung irgendwo in Greifswald oder so. Und gehen wir mal davon aus, dass du es hinbekommen hast, die Fledermaus ja perfekt physikalisch zu beschreiben. Das heißt, du hast alle physikalischen Daten über die Fledermaus. Also stell dir vor, du weißt von allen biochemischen Prozessen, die in der Fledermaus passieren, ne? Und du kennst alle Moleküle, alle Atome, du weißt, wie sie wechselwirken. Und jetzt fragt Thomas Nagel, wenn wir so eine detaillierte physikalische Beschreibung haben über die Fledermaus, wissen wir dann, wie es ist, eine Fledermaus zu sein? Und hier würde Nagel antworten, nein, genau, das weißt du immer noch, genau, nicht.
Ja, Also die Beschreibung der Vorgänge, die kann theoretisch gelingen, was du gerade genannt hast, alles, was da zumal im Gehirn der Fledermaus passiert, aber auch sonst im Körper, auf welchen Wegen da irgendwelche Impulse und Signale gesendet werden, so, das kann man alles untersuchen und feststellen. Und dennoch ist das Bewusstsein der Fledermaus damit nicht erfasst. Mhm. Ne?
Ja, genau, weil ich müsste ja eindringen in das Bewusstsein der Fledermaus. Ich müsste ja eindringen in dieses subjektive Innenleben dieses Tieres. Ja, und das kann ich halt nicht mit einer objektiven physikalischen Beschreibung. Mhm.
Mir scheint, korrigiere mich, wenn ich das falsch verstanden habe, dass es eigentlich egal ist, ob der Aufsatz heißt, how it is to be a bat oder how it is to be a worm. Oder also wie ein Regenwurm, können wir uns auch nicht vorstellen, wie es ist. Würde doch genauso funktionieren, auch wenn der Regenwurm jetzt nicht mehr ich weiß gar nicht, ob der Augen hat, so ein Regenwurm, ob der überhaupt irgendwas sieht. Aber jedenfalls, es ist doch eigentlich austauschbar, oder?
Ja, genau, das ist austauschbar. Ich könnte ja auch fragen, wie ist es, eine andere Person zu sein, ja, zum Beispiel.
Ja, gut, da würde ich sagen, wir können uns ja gerade hier, weil du es technisch so eingerichtet hast, auch sehen. Ich denke sozusagen als empathisches Wesen, dass wir Menschen jetzt auf jeden Fall sein können, haben wir eine gewisse Vorstellung, zum Teil zumindest, wie sich ein anderer Mensch gerade fühlt, oder? Also da fällt es uns jedenfalls leichter als bei der Fledermaus, wenn ein Mensch weint, wenn er sich freut, wenn er lacht, da haben wir ähnliche Erfahrungen schon gemacht. Und da würde ich sagen, naja, ein bisschen glaube ich zumindest zu wissen, wie sich der andere gerade fühlt und wie es gerade ist in dem.
Ja, genau, das funktioniert über Projektion. Ich projiziere quasi mein eigenes subjektives Innenleben auf dich. Ja, und ich gehe dann davon aus, dass wenn ich mir in den Arm kneife und das irgendwie wehtut, dass es bei dir ja ähnlich ist, dass es sich ähnlich anfühlt. Genau. Ja, weil wir ähnlich beschaffen sind. Aber das ist ja erstmal eine Annahme.
Ist eine große Annahme. Allerdings würde ich behaupten, unsere ganze Kommunikation fußt darauf, dass wir diese Annahme für richtig halten. Wenn du mich fragst, wie geht's mir, und ich gebe dir irgendeine Antwort, wenn diese Antwort für dich irgendeinen Sinn haben soll, dann ist die Voraussetzung doch dafür, dass du glaubst, dass es, wenn ich sage, es geht mir gut, es geht mir blendend, ich bin gerade unglaublich aufgeputscht, wach oder sowas, dann hast du irgendwie so ähnliche Zustände auch schon mal in deinem Leben erlebt und deswegen glaubst du dann zu verstehen, was ich da gerade sage. Vice versa, ne? Wenn du mir sagst, wie es dir geht, glaube ich das auch zu verstehen, genau deswegen. Mhm. Oder?
Ja klar, ich glaube, das funktioniert ganz gut in unserem Alltag, aber jetzt kann ich hartnäckig bleiben. Ja, sagen wir mal, ich will jetzt wirklich wissen, wie es ist, du zu sein. Ja, angenommen, ich mag Schokolade und bin ein absoluter Schokoladenfan und du findest Schokolade total ekelhaft. Ja, und jetzt möchte ich wissen, wie schmeckt dir eigentlich Schokolade? Wie kann es sein, dass der Geschmack so unterschiedlich ist? Wie empfindest du das? Thomas Nagel hat ein anderes Buch geschrieben, so ein kleines Reklamheft, das heißt, was bedeutet das alles? Da schreibt er über ein Gedankenexperiment. Ja, und wir versuchen jetzt mal herauszufinden, wie es für dich ist, Schokolade zu essen und wie dir Schokolade schmeckt. Und sagen wir mal, wir haben einen verrückten Wissenschaftler, der macht dein Gehirn auf und schaut da einfach mal rein, während du Schokolade isst. Ja, und er sieht jetzt erstmal nur eine graue Masse von Nervenzellen. Ja, und gehen wir jetzt mal davon aus, der kriegt es hin, mit Instrumenten herauszufinden, wie gerade deine Hirnströme sind und deine Neuronen feuern und so weiter, dann kann der immer noch nicht herausfinden, wie dir Schokolade schmeckt. Ja, und sagen wir mal, der kommt jetzt auf die verrückte Idee, an deinem Gehirn zu lecken, während du Schokolade isst.
Also als keine schöne Vorstellung, muss ich sagen. Besser nicht. Aber ja, man kann es mal theoretisch so
sehen. Ja, in der analytischen Philosophie, da macht man gerne Gedankenexperimente und das ist jetzt eins davon. Also gehen wir dann mal davon aus, der leckt jetzt an deinem Gehirn, während du Schokolade isst. Naja, dann hat der immer noch nur Zugang auf seinen eigenen Geschmack. Ja, er empfindet immer noch nicht deinen Geschmack von der Schokolade. Das heißt, er hat es immer noch nicht geschafft, in dein Bewusstsein einzudringen und deine erste Personenperspektive einzunehmen. Ja, er kann immer nur aus der dritten Personenperspektive auf dich gucken, und dich beschreiben. Und interessanterweise sagt Thomas Nagel, dass das eigentlich schon ein Problem ist oder eine bewusste Beschränkung, die schon im 17. Jahrhundert bestimmt wurde, festgelegt wurde. Denn so Leute wie Descartes oder Galileo, die haben sich bewusst dafür entschieden, die Naturwissenschaften zu beschränken. Ja, in dieser Zeit wurden ja die Grundlagen für die moderne Naturwissenschaft gelegt. Und die Jungs haben gesagt, dieses Geistige, dieses Mentale, dieses subjektive Innenleben aus der ersten Personperspektive, das blenden wir lieber aus den Naturwissenschaften aus. Denn wir wollen nur objektive Theorien entwerfen. Ja, und da gab es dann diese klassische Subjekt-Objekt-Trennung und diesen klassischen Dualismus von Descartes. Ja, aber das ist etwas, was uns jetzt methodisch auf die Füße fällt, denn wir wollen ja also jetzt mal so langsam wissen, was das Bewusstsein ist. Und Nagel sagt, dass die naturwissenschaftliche Methode eine eingebaute Beschränkung hat, die schon im 17. Jahrhundert festgelegt wurde.
Ja, ja. Naja, was heißt, also mit festgelegt kann ich jetzt hier ehrlich gesagt nicht ganz so viel anfangen. Festgelegt heißt ja, da ist ein normativer Mensch, Descartes, und der hat gesagt, das muss getrennt betrachtet werden, und seitdem in tiefer, devoter Hochachtung für Descartes halten sich alle Philosophen dran und trennen die beiden Gebiete, mentale und physische Zustände. Ich glaube, so eine Autorität gibt es in der Philosophie nicht. Man darf schon frei denken. Mhm. Nicht nur, weil Reinhard May das singt. Ne?
Genau.
Und ich denke auch, die Philosophen in späteren Jahrhunderten haben ja dann durchaus den kühnen Gedanken erprobt, und manche sind auch zu der Überzeugung gekommen, diese Trennung zwischen Geistigem und Mentalem ist eben nicht notwendig, sondern wir können das als eine Einheit denken, und Gedanken und Gefühle sind halt nichts anderes als die Gehirnströme und diese physikalischen Vorgänge im Gehirn. Ich würde auch nochmal sagen, oder also würde nochmal eine Lanze brechen wollen, sozusagen mal wieder gegen Nagel. Mhm. Also die Tatsache, dass es tatsächlich nicht möglich ist, die Innenperspektive einer anderen Person einzunehmen. Da stimme ich ja vollkommen zu. Mhm. Ich weiß nicht, also Schokoladenbeispiel finde ich gut. Ja, dem einen schmeckt Schokolade, dem anderen schmeckt sie nicht. Beide haben dasselbe haben dieselben Atome auf der Zunge und empfinden das aber ganz unterschiedlich. Mhm. Und der, dem es schmeckt, der kann nicht so richtig verstehen, wie diese Atome irgendwie unangenehm wirken können. Der kann sich das Bewusstsein des anderen Menschen nicht aneignen. Da gehe ich mit. Mhm. Gleichzeitig ist es doch so, dass wir einander, wir meinen zumindest, einander zu verstehen. Und wenn du sagst, du hast dich heute Morgen unheimlich gefreut, als die Sonne aufgegangen ist, es war so schönes Wetter und so weiter, dann glaube ich, ich verstehe dich, weil ich so ähnliche Erlebnisse auch gehabt habe. Mhm. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass überhaupt intersubjektive Verständigung möglich ist. Und wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, wir wissen ungefähr, wenn jemand behauptet, er freut sich gerade, er hat ein positives Gefühl, er ist gut drauf, irgendwie eine positive emotionale Beschreibung, und wir glauben, ich verstehe das. Und wenn ich dann darüber hinaus hingehe und im Gehirn nachschaue, was passiert denn da im Gehirn, wenn jemand behauptet, er freut sich gerade? Und dann stelle ich tatsächlich im Gehirn, so gehen ja ganz grob, glaube ich, Hirnforschung im Augenblick vor, dann schaut sie ja, was feuert denn da gerade im Gehirn, welche Gehirnregionen sind da gerade aktiv, wenn sich ein Mensch freut. Und dann wird festgestellt, Mensch, beim Simon, wenn der sich freut, da sind die gleichen Gehirnregionen aktiv wie beim Alexander, wenn der sich freut. Und dann sagt man, ach, da haben wir es. Die Freude ist das Feuern von Neuronen in dem Areal zumindest. Man hat es vielleicht noch nicht ganz genau, aber man behauptet, naja, jetzt ungefähr, wir kommen der Freude immer mehr auf die Spur. Wir haben noch ein bisschen Forschungsarbeit vor uns. Aber im Großen und Ganzen haben wir die Freude. Da ist sie. Wir können sie lokalisieren im Gehirn. Mhm. Und wir können vielleicht noch ein bisschen chemisch angeben, welche Aminosäuren, was weiß ich, was da irgendwie gerade aktiv ist. Mhm. Und dann kann man behaupten, ja, Freude in einem Bewusstsein findet dann statt, wenn dieses physikalische Ereignis im Gehirn sich ereignet. Mhm. Und damit, ja, dann kommt der natürlich zugegebenermaßen der Sprung, zu behaupten, dass das physikalische Ereignis im Gehirn identisch sei mit der Freude. Und ich vermute, da alle Dualisten, von denen du ja gerade so sprachst, aufbauend auf Descartes, sagen, so, und das geht nicht. Wir können nie und nimmer sagen, dass das Feuern von Neuronen in einer bestimmten Hirnregion identisch sei mit einem bestimmten Gefühl.
Ja, genau, Alex, das, was du gerade beschrieben hast, ist ja die Korrelation zwischen dem Physikalischen und dem Mentalen. Ja? Ja. Also wenn ich bestimmte Emotionen habe, dann passiert da natürlich etwas in meinem Gehirn. Ja, also dass die Dinge miteinander korrelieren, das bestreitet eigentlich auch niemand. Ja, der Sprung, der passiert erst, wenn ich anfange, das eine mit dem anderen gleichzusetzen und zu sagen, ja, das Physikalische und das Mentale, das ist dasselbe. Ja. Und nochmal ganz kurz zu der Festlegung im 17. Jahrhundert, also dass das Geistige aus den Naturwissenschaften ausgeklammert wurde, hat ja letztendlich dazu geführt, dass wir ja eine objektive wissenschaftliche Methode uns angeeignet haben. Ja? Und die Auswirkungen dessen sehen wir ja heutzutage und die sind ja enorm. Ja, allein, dass wir Raketen ins Weltall fliegen lassen, das ist doch der absolute Wahnsinn, ja. Und trotzdem bleibt die Frage, ob das, was wir da beschreiben in den Naturwissenschaften, die ganze Realität ist, ja. Und Thomas Nagel würde das stark anzweifeln. Er würde sagen, okay, selbst wenn du alles naturwissenschaftlich beschreiben kannst, was es gibt, ja, in der Sprache der Physik, in der Sprache der Mathematik, dann bleibt das Qualitative außen vor. Dann haben wir die Welt objektiv beschrieben, aber das Qualitative, das Subjektive ist noch gar nicht erfasst damit. Und jetzt überlegt Thomas Nagel, vielleicht ist unsere wissenschaftliche Methode nicht komplett und es fehlt uns eine Beschreibungsebene, die wir noch mitbedenken müssen. Ja, und er sagt, wir brauchen eine radikale Revolution und diese Revolution muss so radikal sein wie die Relativitätstheorie oder sogar die wissenschaftliche Revolution an sich. Ja, also er sieht tatsächlich ein großes Problem, ein methodisches Problem in der Sache.
Ja, also um die mentalen Zustände, um das Bewusstsein in die Beschreibung zu integrieren. Also verstehe ich dich richtig, Nagel da eigentlich seit Descartes in der Tradition fortfahrend, nicht grundsätzlich neu, sagt, die Dinge können von Wissenschaft beschrieben werden, also die materielle Welt, aber sobald Bewusstsein ins Spiel kommt, scheitert unsere wissenschaftliche Methode und da braucht man neues Instrumentarium, neues Beschreibungswerkzeug, um das auch beschreiben zu können. Habe ich das so richtig verstanden?
Genau, jetzt könnte man natürlich sagen, da gehe ich jetzt gar nicht mit und ich möchte trotzdem versuchen, das Bewusstsein reduktionistisch, materialistisch zu erklären. Ja, welche Denkoptionen haben wir denn jetzt? Und eine Option haben wir ja schon ausgeschlossen vorhin, also wir haben gesagt, das Physikalische ist mit dem Mentalen nicht identisch, denn wenn ich alles über eine Fledermaus weiß, physikalisch, dann weiß ich immer noch nicht, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Das heißt, beides kann nicht identisch sein. Und jetzt können wir mal Schritt für Schritt überlegen, welche Denkoptionen ein Materialist sonst noch hat. Ja. Alex, was denkst du, sollen wir das mal machen?
Ja.
Ja, alles klar, dann lass uns einfach loslegen. Thomas Nagel schreibt über den sogenannten Behaviorismus. Ja, Behavior steht für Verhalten und der Ansatz, der ist jetzt nicht mehr so weit verbreitet in der Philosophie des Geistes, aber immerhin ist der ein Versuch. Die Behavioristen haben sich überlegt, wir können doch einfach beschreiben, wie sich Menschen und Tiere verhalten. Also zum Beispiel, wie sich der Mensch verhält, wenn er lacht, wenn er weint, wenn er nachdenkt und so weiter. Wir sehen das Ganze doch von außen. Wir sehen die Auswirkungen von seinem Innenleben und können das quasi ja von der dritten Person Perspektive beobachten. Ja, und weil wir das können, haben wir doch dann alle relevanten Aspekte des Bewusstseins erfasst, so der Gedankengang.
Ja, ja. Also ich kenne auch in dem Zusammenhang die Pavlovschen Hunde. Glocke klingelt, danach gibt es immer Essen und wenn man das 20 Mal mit einem Hund macht, erst Glocke klingeln, dann Futter, dann muss man irgendwann nur noch die Glocke klingeln lassen und der Sabba läuft dem Hund aus der Schnauze, weil er weiß, jetzt kommt das Essen. Ne? Und da setzt man einfach einen Reiz und dieser Reiz hat eine bestimmte Folge und das ist ja irgendwas, was im Bewusstsein des Hundes passiert. Und dann verstehe ich Behaviorismus so, ja, und wenn man das weiß, aha, so kann man einen Hund konditionieren, dann hat man mit diesem Vorgang im Wesentlichen auch schon ganz viel vom Bewusstsein verstanden oder hat man schon das Bewusstsein des Hundes verstanden. Man setzt einen Reiz und das hat dann die und die Folge im Bewusstsein des Hundes.
Ja, genau, in die Richtung geht das. Und Thomas Nagel kritisiert den Behaviorismus in seinem Buch Mind and Cosmos dahingehend, dass er sagt, naja, in dieser Beschreibung des Behaviorismus wird doch das Essentielle ausgelassen, nämlich die Qualia. Ja, also wie fühlt es sich denn jetzt an für den Hund, wenn diese Glocke klingelt und in voller Erwartung an das Mittagessen Sabbe aus seinem Mund läuft? Ja, was geht da in seinem subjektiven Innenleben vor? Wie ist es, seine erste Personenperspektive einzunehmen? Diese essentielle Frage, die wird im Behaviorismus eigentlich gar nicht adressiert, die wird komplett ausgeklammert. Ja, und der Behaviorismus, der ist mittlerweile auch nicht mehr so verbreitet in der Philosophie des Geistes, aber Thomas Nagel schreibt trotzdem über diesen Ansatz. Und jetzt gibt es noch einen weiteren Ansatz, der ist eigentlich geläufiger und der ist auch deutlich spannender. Manche Philosophen gehen von dem Bewusstsein als ein emergentes Phänomen aus. Also sie sagen, das Bewusstsein hat ja emergente Eigenschaften.
Ja, supervenieren, etwas wird superveniert, ne? Von, ich darf mal naiv mein Verständnis von Emergenz sagen und du korrigierst oder verfeinerst. Ich verstehe das Emergenzkonzept ganz grob so, dass, ja, also mir kommt so ein Satz in den Sinn, der damit, meine ich, zusammenhängt, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.
Ja.
Das heißt, irgendwie Gefühlszustände, mentale Zustände ganz im Allgemeinen basieren zwar irgendwie auf physikalischen Vorgängen, zum Beispiel im Gehirn eines Menschen, gleichzeitig sind eben diese physikalischen Vorgänge im Gehirn des Menschen nicht identisch mit den mentalen Zuständen, sondern die mentalen Zustände supervenieren diese physikalischen Vorgänge. Das ist emergent. Das Mentale ist dem physikalischen emergent, also dem übergeordnet, ist irgendwie schon korreliert, lässt sich aber nicht auf diese physikalischen Zustände reduzieren. Mhm. So ganz allgemein ist das mein Emergenzverständnis. Aber vielleicht kannst du es noch ein bisschen genauer fassen.
Ja, okay, ich versuch's mal. Ich verstehe Emergenz so, dass wenn du einzelne Elemente kombinierst, dann eine neue Eigenschaft entsteht, die aber in den einzelnen Elementen nicht wiederzufinden ist. Das versteht man grob unter Emergenz.
Mhm. Kannst du es konkreter machen noch?
Ja, ich mach's mal konkreter. Solche Phänomene treten ganz häufig in der Natur auf. Nimm beispielsweise mal Wasser. Ja, Wasser ist flüssig, aber wenn du jetzt ein einzelnes H2O-Molekül hast, ist das ja noch nicht flüssig. Erst wenn du ganz viele H2O-Moleküle zusammennimmst, mit einer bestimmten Umgebungstemperatur, dann ist das Wasser flüssig. Mhm. Und diese liquide Eigenschaft, also flüssig zu sein, ist eine emergente Eigenschaft, die in den einzelnen Molekülen noch nicht vorhanden ist, weil ein einzelnes H2O-Molekül ist ja nicht flüssig.
Okay. Würde das auch gelten für die einzelnen Teile eines Autos? Also irgendwie eine Schraube kann selbstverständlich nicht fahren und ein einzelner Kolben auch nicht und ein einzelner Riemen, den man dann als Keilriemen verwendet, auch nicht. Aber wenn ich das alles auf eine bestimmte Weise zusammenbaue, dann habe ich plötzlich ein Objekt, was fahren kann. Könnte man da auch sagen, das ist ein Emergenzphänomen?
Ja, Alex, das würde ich jetzt auch als Emergenz verstehen. Also das Fahren des Autos als neue funktionale Eigenschaft. Mhm. Und diese neue funktionale Eigenschaft ist in den einzelnen Elementen, aus denen das Auto zusammengebaut ist, nicht vorhanden. Ja. Und einige Philosophen würden diesen Gedanken der Emergenz jetzt auf das Leib-Seele-Problem anwenden. Also sie würden sagen, du packst ganz viele physikalische Elemente zusammen, ganz viele Moleküle, Atome und so weiter, lässt sie irgendwie miteinander wechselwirken und dann entsteht daraus etwas Neues, dann entsteht daraus eine mentale Eigenschaft, das Bewusstsein, das wäre dann das Neue, das wäre diese emergente Eigenschaft. Ja, und sie sagen, das Bewusstsein gibt es in den einzelnen Bestandteilen nicht, viele Atome sind erstmal nicht bewusst, aber packst du die zusammen und lässt sie wechselwirken, dann entsteht daraus etwas Bewusstes, etwas Mentales.
Okay, und diese Atome, die du zusammenpackst, das müssten dann die Atome des Gehirns sein? Oder würdest du sagen, der ganze Mensch müsste gebaut werden aus den Atomen, damit ein Bewusstsein entsteht?
Ja, Alex, du fragst mich ja gerade persönlich, so hört es sich zumindest an. Ich persönlich gehe nicht davon aus, dass das Bewusstsein ein rein emergentes Phänomen ist, was im Letzten auf nur physikalische Wechselwirkungen beruht. Ja, das tut Thomas Nagel auch nicht. Aber jetzt zu deiner Frage. Unter den Philosophen, die jetzt von dieser Emergenztheorie ausgehen, gibt es unterschiedliche Antworten auf deine Frage. Manche sagen, naja, die Basis, auf der Bewusstsein entsteht, muss schon biologisch sein. Manche sagen, nee, die muss gar nicht biologisch sein. Es geht einfach nur um komplexe Wechselwirkungen, die passieren, unabhängig davon, aus welchem Material die Basis besteht. Die würden dann zum Beispiel auch so weit gehen zu sagen, naja, du kannst auch aus einem Computer heraus Bewusstsein erzeugen, quasi auf der Basis von Halbleitern und Computerchips.
Ja, ja. Gut, was du jetzt so gerade so en passant da sagst, ja, manche sagen, Computer können auch Bewusstsein haben, andere sagen nein. Das halte ich schon für eine absolut fundamentale Frage. Ne?
Ja, ja.
Also weil sozusagen ist die Grenze zwischen Menschen und Maschinen, ist das eine überwindbare Grenze oder eine unüberwindbare? Ich glaube und hoffe, sie ist unüberwindbar.
Ja, also um solche Fragen zu beantworten, muss man sich doch erstmal geistesphilosophische Fragen stellen. Ne?
Ja. Ja, also da muss man sozusagen definieren, was ist denn Bewusstsein, ne, um dann zu versuchen, die Frage zu beantworten, ob Algorithmen bzw. Computer das auch haben können.
Ja, 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 genau, diese Frage ist dem natürlich vorgelagert, ja, das denke ich ja, auch.
Können wir wahrscheinlich eine ganze Sendung machen, aber du warst ja eigentlich dabei, die Gegenargumente, die Nagel da auseinandernimmt, sozusagen anzuführen, und da ist jetzt dieses Emergenzargument ja wieder ein Gegenargument gegen Nagel, oder?
Ja, genau. Thomas Nagel kritisiert diese Emergenztheorie in seinem Buch Mind and Cosmos. Also Thomas Nagel schreibt, dass dieser Vergleich letztendlich hinkt, diese Analogie zwischen H2O und dem flüssigen Wasser auf der einen Seite und dem physikalischen und dem mentalen auf der anderen Seite. Ja, denn wenn ich mir Wassermoleküle ganz genau angucke und analysiere, wie diese Moleküle miteinander wechselwirken, dann gibt es eine physikalische Erklärung dafür, warum das Ganze flüssig ist. Ne? Also H2O-Moleküle haben Dipole und die ziehen sich gegenseitig an und stoßen sich ab und somit wabern diese Moleküle nebeneinander her. Ne, so stelle ich mir das vor. Und dadurch wird das Ganze flüssig. Das heißt, hier gibt es eine reduktionistische Erklärung, warum Wasser flüssig ist. Ja, und Nagel sagt jetzt, dass es beim Mentalen eigentlich ganz anders ist. Ja, er sagt, das ist ja letztendlich absurd. Also ich packe unbewusste Materie zusammen und plötzlich entsteht ein bewusstes Ganzes, ein Ich-Subjekt. Mhm. Und Nagel sagt, das ist etwas völlig anderes als die einzelnen Bestandteile. Also hier entsteht etwas völlig Neues, etwas von einer völlig anderen Kategorie. Und in Nagels Augen gleicht das der Magie. Und er lehnt diese Emergenztheorie deswegen ab.
Mann, also so... Okay, also so wie du Nagel jetzt schilderst, seine Gedanken, würde ich fast denken, der Mann muss doch gläubig werden. Also so wie er den Materialismus letztlich ablehnt und fundamental gut begründet, weißt du, wie er dann dazu kommt, er lehnt den Materialismus ab, sagt, also wenn ich richtig verstehe, sagt er, es gibt da eine Sphäre des Geistigen, die nicht durch das Materielle erklärt werden kann. Aber das lässt er dann einfach so stehen und woher dieses Geistige kommt und so, geht er darauf ein?
Ja, ja, doch, doch, darüber schreibt er auch.
Aha, okay.
Also Thomas Nagel hat in seinen früheren Werken, zum Beispiel in diesem Paper über die Fledermäuse, What is it like to be a bat, den Materialismus hinterfragt, und in anderen Werken, wie beispielsweise The Last Word, hat er das auch getan. So, in seinem neueren Buch Mind and Cosmos, da geht er nun einen Schritt weiter und versucht zu spekulieren, wie die Welt denn jetzt beschaffen ist. Ja, er sagt schlussendlich, ja, ihr Materialisten, ihr spekuliert krass, ich fange jetzt auch mal an zu spekulieren. Ja, was wollt ihr von mir?
Ja.
Und er macht sich dadurch natürlich angreifbar, aber er versucht es zumindest. Und das ist natürlich jetzt eine interessante Frage, wenn Thomas Nagel den Materialismus als Atheist ablehnt, wie sieht er denn dann die Welt? Und wie ist das Ganze auch aus theistischer Perspektive einzuordnen?
Ja.
Das sind Fragen, da würde ich mit dir gerne in einem zweiten Teil drüber sprechen, weil das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Lass uns in dieser Folge mal beim Materialismus bleiben und wie Nagel den Materialismus kritisiert.
Mhm.
Also Thomas Nagel argumentiert, dass der Materialismus in eine Sackgasse führt. Und dann gibt es weitere Materialisten, die dann noch extremere Positionen halten. Wir haben ja über Identitätstheorie gesprochen, über Behaviorismus, dann über Emergenztheorie. Und dann gibt es weitere Materialisten, die gehen einen Schritt weiter, die sind ganz radikal und die sagen letztendlich, dass das Bewusstsein eine Illusion ist. Ja, das nennt man den eliminativen Materialismus. Das sind Leute, die einfach das Bewusstsein eliminieren aus ihrer Welt anschauen. Die sagen, ja, das gibt's gar nicht.
Also ich habe davon auch ehrlich gesagt gelesen, ich habe es allerdings nicht wirklich verstanden. Wie kann man denn behaupten, die Tatsache, dass ich denke, dass ich fühle, das sei eine Illusion? Also Kant schon oder Descartes sagt, ich denke, also bin ich, also hält er den Gedanken für ganz, ganz zentral, nicht für eine Illusion, sondern eigentlich für einen Ausgangspunkt allen Denkens. Dann bei Kant ist die Welt irgendwie im Bereich des Ungewissen. Ja, das Ding an sich kann niemals erkannt werden, weil es immer nur durch die Brille meines Bewusstseins wahrgenommen werden kann. Mhm, ja. Aber das Bewusstsein als solches, das kann doch nicht eine Illusion sein. Also das ist meine ganze Existenz. Ist dieser bewusste Vorgang, den ich Leben nenne. Und also wie kann man das denn in Frage stellen, dass ich ein Bewusstsein habe?
Ja, das ist jetzt das Ding. Nell gesagt, dass wenn du ganz dogmatisch an diesem Materialismus festhältst, dass du dann gezwungen wirst, solche extremen Positionen einzunehmen. Ja, nur um ein Beispiel zu nennen, es gibt einen berühmten Philosophen und Neurowissenschaftler, der heißt Daniel Dennett. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Consciousness Explained. Und Daniel Dennett behauptet von sich, das Hard Problem of Consciousness gelöst zu haben.
Indem er gesagt hat, es gibt kein Bewusstsein.
Ja, genau, in seiner Sicht gibt es das nicht. Und Alvin Plantinger kritisiert an diesem Buch, dass man das eigentlich hätte anders nennen müssen. Man hätte es eigentlich nennen müssen Consciousness Explained Away, denn hier wird das Bewusstsein einfach wegerklärt. Und eine solche Position ist natürlich schwer zu begreifen und schwer zu halten. Denn wenn ich von irgendetwas ausgehen kann, dann doch bitte, dass ich ein bewusstes Wesen bin und dass ich etwas wahrnehme, oder?
Ja.
Das ist doch wirklich der Ausgangspunkt unseres Denkens.
Genau, dem Kantschen Gedanken, ich kann ihm gut folgen, dass der Tisch, der gerade vor mir steht, ob der wirklich so ist, wie ich ihn wahrnehme, das kann ich nicht mit letzter Gewissheit sagen, weil ich komme aus meiner eigenen Wahrnehmung nicht raus. Der Tisch bleibt mir unbekannter als ich selbst. Aber dass ich denke, dass ich wahrnehme, dass ich empfinde, das steht für mich außer Zweifel.
Ja, Alex, da bist du auf jeden Fall nicht der Einzige, der so denkt. Thomas Nagel sagt letztendlich, dass diese extremen Positionen damit zusammenhängen, dass manche Philosophen echt dogmatisch an diesem Materialismus festhalten. Ja, und Nagel kritisiert diese Position, indem er sagt, dass die einfach nicht mehr viel mit dem gesunden Menschenverstand zu tun haben.
Ja.
Und in seinem Buch Mind and Kosmos, da fängt Thomas Nagel auch am Schluss an, ein bisschen zu provozieren. Er beginnt, religiöse Sprache auch zu benutzen und er spricht vom Darwinismus als Lückenbüßer. Ich weiß nicht, ob du diesen Ausdruck kennst, den kennt man eigentlich eher oft von Atheisten, die dem Theisten vorwerfen, Gott als Lückenbüßer zu verwenden. So nach dem Motto, ich verstehe hier gerade irgendein Phänomen nicht und stopfe jetzt einfach Gott in diese Wissenslücke hinein. Ja, das ist das Konzept des Lückenbüßer-Gottes. Ja, und Nagel dreht diesen Spieß um und er sagt, naja, liebe Materialisten, eure Weltanschauung, die hat auch Loch und Löcher und ihr stopft da zum Beispiel überall die Evolutionstheorie rein, die muss überall herhalten für sämtliche Wissenslücken, wie beispielsweise die Entstehung von komplexen Lebewesen und so weiter. Naja, er macht sich auf jeden Fall nicht sonderlich beliebt in solchen Aussagen, kann man sagen.
Ja.
Aber er ist zumindest intellektuell ehrlich, finde ich, der Thomas Nagel. Und er beginnt auch mal den philosophischen Mainstream zu hinterfragen. Ja. Ja, Alex, ich denke, das reicht jetzt so langsam. Lass uns doch mal zum Ende kommen. Wir haben jetzt über Thomas Nagel gesprochen und über seine Abrechnung mit dem Materialismus. Magst du die Gedanken vielleicht noch kurz zusammenfassen und ein Abschlussstatement abgeben?
Okay, empfinde ich jetzt als eine gewisse Herausforderung. Ich versuch's mal. Nagel nimmt sehr pointiert mit dem Fledermausbeispiel sich die Behauptung vor, dass die mentalen Zustände, die mentalen Vorgänge in einem Menschen reduzierbar wären auf die physikalischen Gegebenheiten und physikalischen Prozesse. Und das Fledermausbeispiel zeigt, dass das eigentlich nicht funktioniert. Zwar kann man die physikalischen Prozesse theoretisch unendlich genau beschreiben, die zu mentalen Zuständen führen. Aber selbst bei der besten und auch umfänglichen Beschreibung der physikalischen Zustände ist der eigentlich mentale Zustand eben noch nicht erfasst. Und das macht er deutlich beim Fledermausbeispiel. Selbst wenn ich alles weiß, was im Gehirn und im ganzen Körper der Fledermaus physikalisch, chemisch, elektrisch passiert, weiß ich immer noch nicht, wie es ist, eine Fledermaus zu sein. Und dann, aufgrund deiner Ausführungen habe ich gelernt, geht er noch weitere Argumente sukzessive durch, die alle letztlich das Ziel haben, das materialistische Argument ebenso zum Sieg zu führen, dass da grundsätzlich lautet, naja, alles, was wir denken und fühlen, kann man doch reduzieren auf die Physik, und das widerlegt er grundsätzlich.
Genau, ja. Thomas Nagel steht letztendlich für eine Position, die sagt, naja, das Bewusstsein lässt sich gar nicht auf physikalische Zustände reduzieren. Und jetzt kann man natürlich fragen, naja, wenn Thomas Nagel den Materialismus so ablehnt, ja, wofür steht er denn jetzt? Was ist denn jetzt seine Position? Wie sieht er jetzt die Welt? Ja, und über diese Frage sprechen wir in einem zweiten Teil über Thomas Nagel.
Da bin ich total gespannt, weil das wollte ich nämlich auch gerade sagen, wir können wohl bei allem, was du jetzt gerade nochmal referiert hast, durchaus, denke ich, beide Nagel zustimmen. Ja, da gehen wir d'accord, denke ich, weitestgehend, dass wir diesem Reduktionismus nicht zustimmen. Gleichzeitig hast du ja schon vorher gesagt, dass Nagel Gott, den Gottesgedanken, ablehnt. Und bis jetzt scheint mir so, dass doch die Argumentation von Nagel in seiner klaren Ablehnung des Materialismus dann zu der anderen Position führen muss, zu der, die da sagt, okay, da ist Bewusstsein ist eine eigene Größe, und da bin ich unglaublich gespannt, wie er dann dazu kommt, wie er diese andere Größe, diese andere Sphäre, das Mentale, das Geistige, das Seelische, wie er das denn dann erklärt, wenn er Gott außen vor lässt.
Mhm. Ja, Alex, dann lass uns doch darüber in der nächsten Folge sprechen. Ich freue mich drauf, an alle, die zugehört haben. Bis demnächst. Ciao.
Macht's gut.